Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition. Mein Name ist Thomas und ich bin sehr froh darüber, dieses Mal tatsächlich die beste Gesprächspartnerin zu begrüßen, die ich mir für diesen Podcast nur hätte wünschen können. Hallo Eva.
Hallo Thomas, es freut mich, dass ich wieder da bin.
Ja, du hattest ein paar Tage wohlverdienten Urlaub. Ich hoffe, du hast dich gut erholt und bist jetzt bereit für eine neue Folge Podcast.
Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich glaube, ich habe mich noch nie schneller auf diese Folge vorbereitet, als ich es getan habe. Also heute war sehr wenig Zeit für die Vorbereitung, aber ich glaube, ich habe es gut hinbekommen. Ich bin noch nicht ganz aus der Übung. Erst eine Folge nicht da gewesen. Du hast mich sehr gut vertreten. Von dem her bin ich auf jeden Fall bereit.
Dann lass uns direkt einsteigen. Und zwar mit einem Mini-Rückblick in Form meiner steilen These zum Spiel gegen Bamberg. Da habe ich nämlich gesagt, wer das Spiel in Bamberg gewinnt, gewinnt auch das nächste Spiel. Zwei Dinge dazu. Also gut, ob das jetzt eintrifft oder nicht, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber zwei Dinge dazu. Zum einen habe ich übersehen, dass Bamberg noch im FIBA Europe Cup spielt. Ich habe da nämlich noch vom Spiel gegen Chemnitz gesprochen. Also ich möchte hiermit Bamberg gratulieren zum nächsten Sieg im europäischen Wettbewerb. Und zum anderen bedingt natürlich die Aussage, dass das Gewinnerteam das nächste Spiel gewinnt, nicht, dass das andere Team auch unbedingt verliert. Das heißt, sonst hätten wir uns auch diese Podcast-Folge hier sparen können. Dementsprechend, das wollte ich nur noch gerade rücken aus der letzten Folge. Bin gespannt, ob die steile These sich dann für Bamberg am Mittwoch beziehungsweise für uns am Sonntag beim Heimspiel gegen Ulm dann doch erfüllt. Und damit sind wir jetzt mittendrin in der Folge Podcast Warm-Up zum Heimspiel gegen Ulm am kommenden Sonntag um 15 Uhr.
Ja, ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Überleitung auf jeden Fall in die nächste Partie. Ich würde sagen, wir blicken direkt mal auf das Kader-Update beider Teams. Ja, auf unserer Seite gibt es ein paar Neuerungen. Gewisse Dinge waren auch schon klar. Martinez und Einaras haben sich leider verletzt, sind auch für Ulm auf jeden Fall raus. Marcus Lewis, unser Neuzugang, der ja gegen Bamberg noch nicht gespielt hat, der steigt jetzt diese Woche ins Training ein. Also das werden sicherlich für ihn ein paar wichtige und auch intensive Einheiten. Und bei Lorenz sieht es soweit gut aus, aber es ist schwierig zu sagen, er wird definitiv spielen oder er wird nicht spielen. Das ist der Stand der Dinge bei uns. Soll ich gleich weitermachen, was ich über das Ulmer Team rausgefunden habe? Genau, auf Seiten der Ulmer sieht es verletzungsbedingt an sich gut aus. Lediglich Sugic ist umgeknickt Ende Oktober. Der wurde Anfang November als Day-to-Day gelistet, hat aber seitdem noch kein Spiel gemacht. Also demnach, wie es formuliert wurde, würde ich mal davon ausgehen, dass es für ihn ganz gut aussieht am Sonntag. Aber keine Garantie, kann auch sein, dass er da nochmal Pause macht. Er war jetzt gegen Heidelberg und auch im Eurocup-Spiel davor, zumindest im Kader, hat aber noch nicht gespielt. Und was ich auch noch ins Update mit reinnehmen würde, die Ulmer haben bereits zwei Spieler weniger. Die haben zum einen Matt Mobley, bekannter Name hier in Frankfurt, über den habt ihr auch im letzten Podcast gesprochen, ja, die Ausstiegsklausel genutzt. Und auch bei Robinson hat der Spieler selber seine Ausstiegsoption genutzt. Das heißt, da sind schon, wie gesagt, zwei Spieler weg. Meines Wissens noch niemanden nachverpflichtet. Also ja, auf Ulmer Seite noch ein bisschen Bewegung im Kader.
Ja, wir sind ja auch in einer Phase, in der bei den Kadern noch eine Menge passiert gerade. Ne? Es ist ja durchaus auch ein Thema, das über Social Media immer wieder an uns herangetragen wurde, warum man jemanden wie Marcus Lewis erst so spät verpflichtet, dass er eben leider am Samstag noch nicht hat spielen können in Bamberg. Dazu gibt es eine ganz einfache Antwort. Zu so einer Verpflichtung gehören immer zwei. Manchmal ziehen sich die Dinge, manchmal ergeben sich Dinge, manchmal, ne, also es ist mal sicher, hat jetzt keine Absicht, dass wir einen Spieler verpflichten, der dann am Samstag nicht mitwirken kann, aber manchmal muss man sich den Gegebenheiten da einfach beugen und versuchen, das Beste aus den Situationen zu machen. Spannend fand ich bei Ulm tatsächlich zum einen, wie du schon gesagt hast, dass bei Matt Mobley der Club die Option gezogen hat. Bei Robinson war es genau andersrum. Er wollte weg. Man hat wohl sehr deutlich formuliert, dass man ihn eigentlich hätte gerne halten wollen, aber er hat von seiner Option Nutzen gezogen. Von daher wird er sich vermutlich schon irgendwo anders orientiert haben. Was ich da ganz spannend finde, ist, mit diesen beiden Spielern fehlen den Ulmern jetzt, naja, rund 24 Punkte, 23 Punkte pro Spiel und 8,4 Rebounds in Summe. Das ist schon echt eine Lücke so.
Ja, ich finde vor allem, dass man auch an der Spielzeit gemerkt hat, dass das jetzt keine Spieler waren, wo man sehr früh erkannt hat, das funktioniert nicht und die haben nicht viele Minuten bekommen, sondern die haben schon ganz normal 23, 24, 25 Minuten Spielzeit bekommen. Also das sind durchaus Elemente, die du auch erstmal ersetzen musst.
Ja, da kommen wir gleich zu. Wir schauen nämlich gleich nochmal ein bisschen intensiver auf die ja dann bestehenden Kader beider Teams, beziehungsweise vor allem auf den Ulmer Kader. Unser Kader sollte allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts dann doch weitläufig bekannt sein. Aber wie gehen beide Teams, mit welchem Momentum gehen beide Teams am Sonntag in dieses Spiel? Unsere Ausgangslage ist relativ klar. Wir stehen mit 1:6 gerade mit der roten Laterne der Liga in der Hand, wollen dann natürlich weg. Das Spiel gegen Bamberg, werden die meisten mitbekommen haben, ging verloren. Da haben uns mit Einaras, Martinas und Lorenz dann tatsächlich auch drei etablierte Stammkräfte verloren. Und das hat man auch wirklich gemerkt im Spiel, dass da vor allem beim Rebound unter den Körben, dass da Masse und Klasse gefehlt hat. Bei Ulm, die kommen aus dem Sieg. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sie Devin Robinson und Matt Mobley abgegeben haben und dann gewinnen die erstmal ein Spiel. Stehen damit jetzt 2:5, sicherlich auch nicht der Saisonstart, den sie sich in Ulm erhofft haben. Und gegen Heidelberg ging es auch erst in der Verlängerung zu den zweiten Punkten in der Tabelle. Oder Prozentpunkten, das sind ja jetzt Prozentpunkte, wir müssen ja genau bleiben. Also, beide Teams sicherlich mit dem Drang, sich zu verbessern. Ulm hat indes noch am Mittwoch ein Spiel und treten da, ich meine, gegen Juventus Badalona im Eurocup an. Allerdings zu Hause, das heißt keine Reisestrapazen. Vielleicht sogar eher die Chance, wer weiß, was da noch passiert. Wir nehmen diesen Podcast an einem Montagnachmittag auf, also sehr früh in der Woche. Durchaus möglich, dass da noch ein Spieler verpflichtet wird, der dann im Eurocup vielleicht sogar noch ein bisschen integriert wird. Können wir jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ich könnte es mir vorstellen, aber möchte da jetzt keine Prognose warten. Zu den steilen Thesen kommen wir ja noch. Eva, hast du noch was zur Ausgangslage vor dem Spiel?
Nee, du hast, glaube ich, alles, was ich mir aufgeschrieben habe, hast du gerade genannt. Also auch mit dem kleinen Trend, dass Ulm eben das letzte Spiel gewonnen hat. Das Spiel davor gegen Chemnitz hatten sie ja verloren, auch vor der Länderspielpause. Das war auch in der Verlängerung. Das heißt, dieses Mal auf dem anderen Ende nach Verlängerung eben ein Spiel gewonnen. Sicherlich auch ja, mental ein wichtiger Faktor.
Und das ist gerade für so ein junges Team, wie das Ulm ist, sicherlich wichtig. Sie sind nämlich das jüngste Team der Liga, haben jetzt und sind noch mal jünger geworden durch die Abgänge von Mobley und Robinson, sind da vor allem auf den Point Guard Positionen extrem jung mit Iago dos Santos und jetzt, Gott, heißt der andere Kollege Nunez, jetzt komme ich nicht drauf, der zweite junge Spanier, Point Guard, 18 Jahre alt, ganz jung, aber der schlägt sich wacker in der Liga. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist beim Blick auf den Kader, gerade nach diesen Abgängen jetzt, könnte es sein, dass vielleicht die Rollenverteilung nicht ganz klar ist. Gerade der Abgang von Robinson wird ihnen wehgetan haben. Mobley haben sie ja schon so ein bisschen kompensiert. Und wenn da jetzt Zugic auch wieder zurückkommt, haben sie da wieder einen, der da auch diese Rolle vielleicht ein bisschen eher einnehmen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ulm eine wirklich klar strukturierte Rollenverteilung hat, nachdem Robinson jetzt weggegangen ist. Sie fangen das aber auf durch eine extrem breite Minutenverteilung. Also die verteilen wirklich die Minuten auf viele, viele Schultern. Das ist mir so auf den ersten Blick in den Ulmer Kader aufgefallen. Eva, möchtest du ergänzen?
Ja, ich möchte ergänzen. Jetzt muss ich schauen, was du alles schon gesagt hast, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich habe mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben, Anton Gavel, also Rookie-Headcoach, ja, neu in der Liga. Ist ja auch ein Name, den man als Spieler sehr gut kannt. Immer einen sehr, sehr flachen Wurf gehabt. Ich habe mich immer gefragt, wie der reingehen kann, aber sie sind reingegangen.
Genialer Spieler gewesen. Ich habe es geliebt, ihn zu hassen.
Genau, jetzt steht er an der Seitenlinie als Head Coach, hat, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr junges Team. Sie haben aber auch noch ein paar bekannte Sichter aus den vergangenen Jahren, zum Beispiel Karim Jalloh geht in seine zweite Saison in Ulm, spielt auch ein deutlich besseres Jahr als davor. Der hat letzte Saison auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber dieses Jahr hat man das Gefühl, dass er eher angekommen ist im Team und in Ulm.
Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Karim Jalloh wächst in sein Spiel rein. Das ist genau, ja, der Satz, den ich noch bringen wollte. Ja.
Sehr gut, dann habe ich ihn dir vorweggenommen. Genau, er bekommt auch tatsächlich die meisten Minuten, auch wenn der Unterschied da jetzt nicht so groß ist, weil, wie du sagst, sie verteilen die Minuten ganz gut. Tommy Kleppheiß ist auch noch dabei, der macht das, was er eben gut macht. Dreier werfen, sehr erfolgreich, sehr hochprozentig, hat jetzt auch gegen Heidelberg ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann haben sie die beiden jungen Talente wie Nunez und Zugic eben, die hast du auch kurz angesprochen. Und Robin Christen ist auch dazu gekommen, letzte Saison noch in Hamburg, hat so eine ähnliche Rolle, liefert auch ähnliche Statistiken ab, also einfach so ein solider Spieler, den sie da noch mit dazu bekommen haben.
der jetzt mit Länderspielerfahrung auch zurückgekommen ist. Ne?
Genau,
der jetzt tatsächlich auch im Lazio-Fenster da Minuten gesammelt. Okay, das heißt, fassen wir zusammen, das Ulmer Team vielleicht so ein klein bisschen mit Fragezeichen versehen, wie sie sich jetzt präsentieren, wer da einschalten möchte. Der Eurocup wird natürlich auch bei Magenta Sport gezeigt. Der sollte da am Mittwoch vielleicht mal reinschauen, wie sich die Ulmer schlagen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Bin da sehr gespannt, wie sich unser nächster Gegner so schlägt. Und wir springen weiter, würde ich sagen. Heute ist das Tempo ein bisschen höher, zu den Schlüsselstatistiken zum Spiel. Willst du anfangen?
Ja, ich fange an mit dem einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich fand es wirklich interessant. Also ich schaue mir ja bei den Statistiken immer die Statistikseite der Liga an und da kann man ja sortieren nach, wer macht die meisten Punkte, die wenigsten Punkte, wer trifft die besten Dreier und so weiter und so fort. Und Ulm ist wirklich in keiner Kategorie weder besonders gut noch besonders schlecht. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Es gibt einfach keine Auffälligkeiten, weder positiv noch negativ.
Der Defensiv-Rebound, da sind sie ein bisschen überdurchschnittlich, ja, würde ich auch sagen, dass du aber da recht hast, das ist mir auch aufgefallen. Die sind einfach so irgendwo in so einer Balance in vielen Dingen. Deswegen habe ich bei meinen Statistiken vor allem drauf geachtet, was wir machen müssen. Und deswegen sind für uns die Assists für mich der Schlüssel zu diesem Spiel. Wir müssen zurück zu unserem alten Spiel. Ball laufen lassen, viele Cuts, viel Bewegung abseits des Balls. Das waren die Spiele, wo wir gut gespielt haben. Wir müssen an die 20 Assists raushauen. Dann sind wir voll im Spiel. Da haben wir im Moment echt Probleme. Ich glaube, gegen Bamberg waren es jetzt auch wieder nur 12. Da müssen wir ansetzen. Wenn wir den Ball laufen lassen, die Spieler sich bewegen, dann kommen wir in unseren Flow, dann kommen wir in unseren Rhythmus. Deswegen für mich die Assists, die Schlüsselstatistik zum Spiel gegen eine Mannschaft aus Ulm, die in allen Statistiken irgendwie sehr solide ist.
Ja, Assists finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist mir auch aufgefallen. Ich finde, das fällt einem auch, ohne auf den Statistikbogen zu schauen, auf, dass wir einfach in den letzten Spielen das so ein bisschen verloren haben, sehr, sehr viele Einzelaktionen haben, die mal reingehen, weil natürlich auch zum Beispiel jemand wie Joshua Obiese ein talentierter Basketballspieler ist, der eben auch sich mal Platz verschaffen kann und zum Korb ziehen kann, oder JJ hat auch schon schwierige Würfe getroffen. Aber es sind einfach zu wenig Aktionen, wo mannschaftsdienlich gespielt wird und wo wir zusammenspielen. Also ich glaube auch, Assists ist jetzt nicht nur gegen Ulm, sondern generell einfach ein Thema, wo wir wieder zurück zu unserem Spiel finden müssen, das wir Anfang der Saison gezeigt haben.
Da sind wir jetzt wirklich durch diesen analytischen Teil des Podcasts ganz schön durchgerauscht. Aber ich finde, das macht nichts. Denn meine Lieblingsthesen und Rubriken kommen ja jetzt erst. Vorher, wie immer natürlich, der kurze Zuruf: Solltet ihr schon unsere kostenlose Fraport Skyliners App haben, dürft ihr euch natürlich im Ergebnistipp austoben. Einfach euren Tipp abgeben, was glaubt ihr, wie das Heimspiel am Sonntag gegen Ulm ausgehen wird. Wer immer richtig tippt, der hat die Chance auf ein schönes signiertes Trikot, brandneu, ungetragen natürlich. Aber auch unter allen anderen, die mitmachen, verlosen wir ein schickes Fraport Skyliners Cappy. Lohnt sich also auf jeden Fall, nicht nur wegen der schicken Push-Nachrichten, die man über unsere App immer bekommt, sondern auch für den Ergebnistipp, der da drin ist. Und damit, Eva, wir sitzen hier immer in so einer Duellkonstellation und versuchen uns hier mit unserem Insider-Wissen zu toppen. Dein Duell des Spiels am Sonntag. Ich befürchte, wir haben dasselbe und wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
Ja,
ich bin sehr gespannt.
Okay, ich bin jetzt aber auch noch gespannter, als ich es davor schon war. Also ich muss sagen, ich schaue beim Duell des Spiels ja auch immer so ein bisschen abseits des Sportlichen, suche so ein bisschen Geschichten, die irgendwie zusammenpassen. Ich habe früher ganz gerne Tess Robertson gegen irgendjemanden genommen, aber jetzt in diesem Jahr sind natürlich einige BBL-Legenden, die aufgehört haben, deswegen wird das ein bisschen schwieriger. Deswegen heißt mein Duell des Spiels Karim Jallo gegen Lukas Wank.
Mm.
Hast du auch, oder wie?
Nein, wollte ich aber
nicht. Ach so, okay.
Ich hatte das tatsächlich auch zuerst aufgeschrieben und mich dann umentschieden. Spannend,
okay.
Geil.
Ja. Ja, im Endeffekt, beide kennen sich aus Braunschweig, haben da 2 Jahre lang zusammengespielt. Und eine weitere Parallele, ich finde, beide sind jetzt in ihrem 2. Jahr bei dem neuen Team, zeigen sie bessere Leistungen. Lukas hat jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen nachgelassen, aber hat vor allem Anfang der Saison und auch wenn man jetzt auf seine Statistiken schaut, ist das trotzdem noch rein statistisch gesehen ein gutes zweites Jahr für ihn. Bei Karin Gallo habe ich es auch schon angesprochen, deswegen bei beiden so ein bisschen, ja, sind so ein bisschen mehr angekommen in ihrem Club, haben vielleicht auch eine andere Rolle, mehr Verantwortung und das steht ihnen aktuell gut zu.
Ja, du hast im Grunde genommen alle Punkte genannt, die ich auch nehmen wollte. Hätte ich mich für Karim Jallo gegen Lukas Wank entschieden. Sehr gut. Ich gucke allerdings tatsächlich mit einem noch intensiveren Blick auf das Duell der beiden Point Guards. Okay. Iago dos Santos gegen J.J. Frazier. Das sind nämlich zwei sehr kleine Point Guards, Leichtgewichte auch. Und während dos Santos in den letzten drei Spielen wirklich aufgetrumpft hat, 21 Punkte im Schnitt gemacht hat in den letzten drei BBL-Spielen, dazu auch 5 Assists verteilt. Da habe ich mich übrigens auch gefragt, kann das an dem Abgang von Matt Mobley gelegen haben, dass er da so ein bisschen jetzt, ne, übernimmt und so. Also wie auch immer, der Mann ist gut drauf zurzeit und spielt jetzt gegen unseren J.J. Frazier, der gegen Bamberg vermutlich das für ihn schlechteste Matchup aller Point Guards hatte, mit Patrick Miller, einer ja fast schon Kanonenkugel auf der Point Guard-Position, ein Kraftpaket ohne Ende. Ich glaube, das war wirklich ein ungünstiges Matchup und deswegen glaube ich, dass das für JJ so ein Spiel werden kann, wo er wieder, ja, so, das habe ich ja immer wieder in meinen Duellen, wo er so ein bisschen Comeback-Story feiern kann. Und ja, beide sehr klein, sehr, sehr schmächtig in ihren, also nicht schmächtig, aber sehr leicht im Bau. Dos Santos noch sehr jung, Frazier schon mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ich glaube, das ist ein spannendes Duell.
Ja, finde ich auch gut. Wir haben es wirklich bisher immer geschafft, unterschiedliche Duelle zu haben. Das ist schon echt stark.
Ja, wir schauen Spiele vielleicht völlig unterschiedlich.
Ja, das kann gut sein.
Vielleicht muss man aber auch den Hörerinnen und Hörern noch mal kurz, also wie läuft unser Podcast ab? Ja, wir bereiten uns nämlich beide immer separat voneinander vor. Beide haben immer, ne, wir haben unser so ein bisschen Skript, und das füllen wir jeweils mit unseren eigenen Gedanken und Inhalten und wissen gegenseitig nicht, was der oder die andere in ihren Listen hat. Deswegen sind wir da selber immer sehr gespannt und dann auch wirklich überrascht, wenn dann die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Dinge, die sich entwickeln, ist auch meine Überleitung zu den steilen Thesen, Eva. Ich bin sehr gespannt.
Okay, ich habe, ich weiß noch nicht, ob ich so zufrieden bin mit meiner steilen These, aber vielleicht finde ich sie doch ganz gut. Ich habe mir aufgeschrieben, dass unser Neuzugang Marcus Lewis eine Aktion zeigen wird, die es in das Voting zum Wow of the Week schaffen wird.
Ja, sehr geil. Mhm. Glaube ich, wird früher oder später passieren. Eva, meine steile These lautet, wir sehen ein Play, das am Ende der Saison in der Top 10 der Saison landen wird.
Wirklich? Okay.
Allerdings habe ich ihn auch spezifiziert, dieses Play, mit einem Dank von Joshua Obiese.
Okay.
Gegen zwei Verteidiger.
Ja, darauf wartet er tatsächlich noch. Er hat schon ein paar Situationen gehabt, wo er kurz davor war, jemanden aus Poster zu nehmen, aber richtig geschafft hat er es noch nicht. Also die gefällt mir auch gut, die steile These.
Wir sind sehr nah beieinander in dem Fall.
Auf jeden Fall.
Finde ich gut. Und das mit Marcus Lewis, also jetzt haben wir den natürlich hier nur nicht spielen sehen, ne? Aber ich glaube, der Mann hat doch noch ein paar Sprungfedern in petto. Da wird es wahrscheinlich die eine oder andere Aktion geben, die uns Freude bereitet. Ist Marcus Lewis auch dein MVP des Spiels?
Ja, tatsächlich ist er das. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, das ist ein neuer Spieler, er hat jetzt gegen Bamberg nicht gespielt. Man kann sich auf Ulmer Seite nicht so gut auf ihn vorbereiten, schon gar nicht, wie er in Frankfurter System funktioniert. Das heißt, er hat so diesen Überraschungseffekt und kann das, glaube ich, auch ganz gut nutzen. Das ist meistens so, das war letztes Jahr zum Beispiel mit Branko Badio so, der ist in seinem ersten Spiel auch explodiert. Die Braunschweiger haben den überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen. Das heißt, ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Vorteil. Deswegen ist es ja auch ein beliebtes Mittel, so einen Neuzugang oder ein Kader-Update erst kurz vorm Spiel zu kommunizieren, damit man eben dem Gegner nicht die Chance lässt, sich darauf vorzubereiten. Und deswegen glaube ich, dass er der MVP werden kann. Er hat jetzt die ganze Woche Zeit, mit der Mannschaft zu trainieren, sich an die Systeme zu gewöhnen. Und ja, deswegen ist er mein MVP geworden.
Habe ich wirklich auch drüber nachgedacht, aus den gleichen Gründen. Eva, es ist erschreckend, wie sehr wir uns dann doch immer anähneln, angleichen in diesen Dingen. Ich habe den Dank von Joshua schon angesprochen. Joshua ist auch mein MVP.
Okay.
Ich glaube, dass er wieder von der Bank kommen wird, was ihm gut tut oder gut tun wird, weil er dann so seine Vorteile, die er mitbringt, vielleicht ein bisschen besser ausspielen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Joshua auch immer wieder mal im Post sehen. Und was mich besonders freut, ist, dass Joshua für mich langsam so ein Markenzeichen entwickelt. Und das ist der Finger Roll. achte mal drauf, der hat so einen butterweichen Layup. Der legt die Bälle wirklich mit einem langen, ausgestreckten Arm gegens Brett oder direkt in den Korb rein. Das ist so ein Ding, mit dem er sich vielleicht tatsächlich, ja, wirklich ein Markenzeichen auf anarbeiten kann. So ein bisschen wie George Gervin früher, der Iceman in der NBA, der ja wirklich hoch angesetzt die Layups reingezwirbelt hat. Das finde ich immer sehr gut und ich glaube, da kommt Joshua gerade so. Ich habe gesagt, Karim Jallo wächst in sein Spiel rein. Für Joshua gilt, glaube ich, dieser Aspekt genauso.
Ja, sehr schön. Gefällt mir auch gut. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn beide Co-MVP werden.
Co-MVP lässt sich allerdings nicht in unserer App abstimmen. Da muss man sich festlegen auf einen Spieler. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind schon wieder fast am Ende dieses Podcastes. Wer bis hierhin durchgehört hat, darf sich jetzt nochmal in die App reinbewegen und dort seinen MVP-Tipp abgeben für das Spiel am Sonntag. Und da sind wir immer sehr gespannt, gucken da auch immer freudig drauf, wen ihr da so nennt und wie sich's dann entwickelt. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Sonntag, 15 Uhr, Ratioform Ulm zu Gast in der Ballsporthalle. Du bist da, ich bin, glaube ich, auch da. Sehen wir uns.
Sehr schön, ja, ich werde da sein. Ich freue mich auf das Spiel, auf dich, auf jeden, der in die Halle kommt.
Besser kann man es nicht sagen. Bis dahin.